Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich wieder mal einen Interviewgast da. Es ist Herr Dr. Jan-Robert Kirchner. Herzlich willkommen, Herr Dr. Kirchner.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Dankeschön.
Schön, dass es geklappt hat. Ja, Sie haben ja promoviert an der Universität Potsdam bei Herrn Professor Richter. So viel weiß ich über Sie. Aber erzählen Sie doch mal, wer sind Sie? Was wollen Sie über sich erzählen?
Genau, also ich heiße Jan-Robert Kirchner, habe im Juli diesen Jahres an der Universität Potsdam am Lehrstuhl für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung promoviert bei Professor Richter und Herrn Professor Gronewold. Die waren beide meine Betreuer. Und ich habe promoviert über das Thema Verhandlungen der internen Revision und habe dazu ein Forschungsprojekt durchgeführt, was ich heute gerne vorstellen würde.
Sie hatten mich, glaube ich, auch während Ihres Forschungsprojektes interviewt.
Das kann gut sein. Also die Anonymität der Interviewten, die ist natürlich gewährleistet. Da sage ich jetzt nichts weiter drüber, wenn Sie das bekannt geben. Ja, also wir haben schon miteinander gesprochen, auch über dieses Thema.
Okay. Genau. Na klar, ich bin ja immer gern Opfer von solchen Umfragen, mache da auch wirklich gerne mit, weil ich ja davon überzeugt bin, dass interne Revision was Wichtiges ist. Und je mehr Leute mitmachen, umso besser sind ja die Ergebnisse. Und wir nehmen das jetzt am Vormittag auf. Heute Mittag habe ich auch wieder eine Verabredung zu so einem Interview. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es eine Bachelor- oder eine Masterarbeit war, aber das wird auch sehr spannend werden. Herr Dr. Kirchner, wie sind Sie denn auf das Thema Verhandlungen in der internen Revision gekommen? Ist ja jetzt nicht so die erste Wahl.
Ich habe damals in meiner Diplomarbeit zu Verhandlungen in Prüfungsprozessen geschrieben und die Forschung, die empirische Forschung, damals fast wie heute, hat sich fast nur mit der Jahresabschlussprüfung, also mit externen Jahresabschlussprüfern auseinandergesetzt und wie Verhandlungen dort mit den Geprüften ablaufen. Und zur internen Revision, als ich angefangen habe, gab es quasi noch gar nichts. Also keine empirischen Studien, die sich damit beschäftigt hatten. Und dann habe ich im Jahr 2012 dieses CIA-Examen abgelegt. Also ich habe diese Klausuren geschrieben. Formal CIA bin ich noch nicht, weil ich die Berufserfahrung noch nicht habe. Aber das Examen habe ich schon abgelegt. Und als ich mich damit beschäftigt hatte, habe ich mir gedacht, es müsste doch auch Verhandlungen in der internen Revision geben. Das kann doch nicht nur sein, dass es nur in der Jahresabschlussprüfung vorkommen soll. Und so bin ich auf das Thema gekommen.
Okay, dann los geht's.
Genau, also ich habe mich mit den Verhandlungen der internen Revision beschäftigt und insbesondere mit der Sichtweise der internen Revisoren auf diese möglichen Verhandlungen. Und dazu habe ich Interviews durchgeführt mit internen Revisoren und wollte die Frage beantworten, in welchen Situationen und worüber, mit welchen Zielen und warum und vor allen Dingen auch wie interne Revisoren mit Geprüften verhandeln. Um den Begriff, den ich für Verhandlungen zugrunde gelegt habe, in meiner Arbeit erstmal einzuführen, würde ich einleitend gerne was zu Verhandlungen in Prüfungen im Allgemeinen erstmal erzählen. Also Prüfungen sind ja an sich Soll-Ist-Vergleiche. Wir haben ein Soll, das kann ein Gesetz sein, kann eine Richtlinie sein, das kann eine Best-Practice-Anweisung sein oder die Best-Practice oder auch noch andere Soll-Vorgaben. Und die werden mit einer Ist-Situation vom Prüfer verglichen und dann guckt man, entspricht dieses Ist den Soll-Vorgaben oder nicht. Und wenn man das jetzt ganz naiv weiterdenken würde, dann nimmt dieses Prüfungsergebnis der Geprüfte einfach auf und sagt, okay, danke, wusste ich noch nicht oder wusste ich auch schon. Und damit ist die Prüfung dann beendet. In der Realität es ist aber häufig so, dass diese Vorgaben, dieses Soll, oft nicht eindeutig sind. Und das wurde auch schon für die externe Jahresabschlussprüfung empirisch gezeigt. Denn wenn die Vorgaben mehrdeutig sind, dass es keine eindeutige Angabe gibt, wie etwas umzusetzen ist, es quasi einen Spielraum gibt, wie das Ganze umzusetzen ist, dass der Geprüfte oft anfängt auch mit dem Prüfer zu diskutieren und dann zum Beispiel sagt, ja, Sie haben das jetzt so festgestellt, das lässt sich unserer Meinung nach aber auch so oder so interpretieren. Letztlich kann man zusammenfassen, dass die Interessen dieser Prüfungsprozessbeteiligten, also im einfachsten Fall ein Prüfer und ein Geprüfter, nicht gleichgerichtet sind. Die haben unterschiedliche Interessen, was innerhalb der Prüfung und bei der Diskussion über Ergebnisse zu Beeinflussungsaktivitäten führt, die ich als Verhandlung bezeichne. Und wenn man Verhandlungen so definiert, dann kann man auch auf Verhandlungsdefinitionen zurückgreifen, die in diese Richtung bereits existieren. Und das ist dann zum Beispiel eine Definition, die aussagt, jeder Kontext, in dem zwei oder mehr Parteien mit unterschiedlichen Präferenzen gemeinsam Entscheidungen treffen, die das Wohl beider bzw. aller Parteien beeinflussen. Und auch eine auf Kommunikation basierende Aktivität, durch die die Parteien versuchen, Übereinkünfte, Vereinbarungen oder auch Verträge zu schaffen, die die Art ihrer zukünftigen Abhängigkeit definieren.
Wow, das war jetzt aber ganz schön krass. Ich würde jetzt nochmal zu Ihrer ersten Definition zurückkommen. Also jeder Kontext, in dem zwei oder mehr Parteien mit unterschiedlichen Präferenzen gemeinsam Entscheidungen treffen, die das Wohl beider oder aller Parteien beeinflussen. Das ist ja jetzt für interne Revision schon ein bisschen, naja, darf ich als interne Revision wirklich eine Entscheidung treffen? Und dann ist es ja auch nicht mein eigenes Wohl unbedingt, sondern wahrscheinlich eher dieses übergeordnete Wohl, das die interne Revision vertritt. Also das, was ist das für das gesamte Unternehmen Beste und nicht, was wäre jetzt für die interne Revision das Beste oder für den Fachbereich das Beste?
Genau, also das wäre dann aufs Unternehmen bezogen. Also dass das Wohl beider Parteien beeinflusst, das würde man hier dann in den Kontext des Unternehmens stellen, das annahmegemäß, also das würde man dann hier unterstellen, wenn denn alle Beteiligten das Beste für das Unternehmen wollen, versuchen, dass hier diese Entscheidung getroffen wird im Sinne des Wohls des Unternehmens.
Und die Entscheidung, die dann die interne Revision treffen würde, obwohl sie ja eigentlich nicht operativ tätig ist, ist dann so, naja, gehe ich jetzt da mit dieser Argumentation oder dem Vorschlag oder gehe ich da nicht mit?
Genau, also ich meine, das kommt später noch. Ich habe mich ja mehr im Detail damit noch beschäftigt, aber es ist halt vor allen Dingen auch, also wie wird der Prüfungsbericht geschrieben? Was wird in dem Prüfungsbericht geschrieben? Welche Empfehlungen gebe ich ab? Kommt es bei den Geprüften so an? Halte ich das für realistisch, dass sie das auch so umsetzen? Diese Aspekte spielen da alle eine Rolle.
Okay, dann war jetzt die zweite Definition. Verhandlung ist eine auf Kommunikation basierende Aktivität. Da würde ich sagen, ja, okay, da bin ich schon mal dabei. Durch die Parteien versuchen, Übereinkünfte, Vereinbarungen oder Verträge zu schaffen, die die Art ihrer zukünftigen Abhängigkeit definieren. Da weiß ich jetzt nicht, die zukünftige Abhängigkeit. Da meint man wahrscheinlich eher so externe Verträge, also Vertragsparteien, nehme ich mal an, oder?
Ich habe das nicht so gemeint. Also es sind ja keine Definitionen von interner Revision, sondern die Definition von Verhandlungen. Ich fand das ganz schön übertragen auf die interne Revision. Die Abhängigkeit, die ich mir hier vorgestellt habe, ist die Abhängigkeit, dass der Geprüfte kann ja keiner Prüfung der internen Revision entgehen. Also die kommen ja in regelmäßigen Abständen. Das muss nicht jährlich sein, das kann aber auch über einen längeren Zeitraum sein, aber man entgeht ja nicht der Prüfung durch die interne Revision. Und die Abhängigkeit ist, wenn wir heute eine Prüfung haben und vereinbaren, was umgesetzt werden soll, dass das halt in Zukunft auch weiterhin in der Art gehandhabt wird, wie wir das heute besprechen. Und das ist die Art der Abhängigkeit zu definieren. Wenn wir in Zukunft wiederkommen, dann muss das aber so laufen, wie wir das heute besprochen haben. Das war die Idee, die ich hier hatte. Also warum diese zukünftige Abhängigkeit? Der interne Revisor ist ja auch auf die Zusammenarbeit der Geprüften angewiesen. Also er hat ja kein Weisungsrecht. Komme ich gleich auch nochmal zu. Das heißt, das war der Ausgangspunkt auch, warum ich das besonders interessant fand. Wie kann die interne Revision den Geprüften überzeugen, etwas zu ändern, ohne Weisungen erteilen zu können? Also wie schaffen die das?
Genau, das ist die hohe Kunst, die viel Erfahrung braucht. Genau. Aber da bin ich dann bei Ihrer Abhängigkeit dabei. Also ich vereinbare etwas und spätestens im Follow-up will ich sehen.
Genau.
Okay, dann habe ich das auch verstanden.
Ja, und die Frage, die sich jetzt vielleicht auch die Hörerschaft stellt, ist, ja, jetzt weiß ich, wie Herr Kirchner in Verhandlungen definiert, was heißt es denn für mich? Und die Frage, die ich gerne mal in die imaginäre Runde stellen würde, ist, wie oft verhandeln Sie denn in Ihrem beruflichen Alltag mit Geprüften?
Ja, da kann jetzt jeder mal kurz auf Pause drücken und selbst mal überlegen. Und die, die schon überlegt haben oder ungeduldig sind, die können sich ja dann meine Antwort anhören. Wobei ich ehrlich gesagt überhaupt nicht weiß, ob ich Ihnen das auch geantwortet habe, als Sie mich damals befragt haben. weil sich das Leben ja weiterentwickelt und ich vielleicht jetzt andere oder veränderte Ansichten dazu habe.
Das kann gut sein, ich weiß es nicht mehr auswendig.
Ich habe auch keine Ahnung, ich habe nicht mitgeschrieben. So, ich würde jetzt mal spontan sagen, da ich ja Revisionsleiterin bin, verhandle ich sehr, sehr oft in meinem beruflichen Alltag mit meinen Revisionspartnern. Es gibt nur sehr wenige Dinge, wo wir nicht verhandeln, weil diese Sachen dann wahrscheinlich schon relativ klar sind. Ich bin ja bei den Prüfungen meistens am Anfang dabei, dann vielleicht mal zwischendrin zu so einer Sachverhaltsbesprechung, bei den Ergebnisbesprechungen und sicher bei der Schlussbesprechung. Und da gibt es dann eben Passagen, wenn meine Mitarbeitenden schon vorher alles verhandelt und ausgehandelt haben, dann läuft das ganz gut durch. Dann sagen die, ja, okay, ist so, darauf haben wir uns geeinigt. Und die Sachen, die mich dann wieder fordern, das sind dann die Sachen, die übrig bleiben. Und da verhandle ich recht häufig.
Genau. Also die Bandbreite an Antworten, die ich bekommen habe, die reicht von, also das passiert äußerst selten, es passiert gelegentlich, bis hin zu, das passiert oft bis fast immer. Also die Bandbreite an Antworten, die ich hier bekommen habe, die reicht von wirklich, also von dem einen Spektrum, von der einen Seite bis auf die gedachte andere Seite. Und das ist halt so vielleicht eine Art Disclaimer. Also ich habe Interviews geführt mit internen Revisoren. Was heißt, das sind natürlich die individuellen Sichtweisen meiner Interviewpartner, die ich dann zusammenfasse und wiedergebe. Das ist aber keine repräsentative Studie, mit der ich zeigen kann, dass meine Ergebnisse hier in der Bandbreite in jeder Revision zutreffen. Und es ist nur so, dass die Forschung bis jetzt da sehr wenig zugesagt hat, wie interne Revisionen verhandeln, ob sie überhaupt verhandeln, wie diese Verhandlungen ablaufen. Und das Ziel war halt zu zeigen, wie passiert das eigentlich in der Realität? Passiert es öfter? Passiert es seltener? Und was für Einflussfaktoren gibt es denn da eigentlich? Und wie gesagt, das ist aber immer auf einzelne Interviews zurückzuführen und das gilt jetzt nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das, was ich gefunden habe, in der Bandbreite in jeder Revision auftritt. Das muss dann jeder für sich selbst hinterfragen.
Wie viele Interviews haben Sie denn geführt?
Ich habe 23 Interviews geführt.
Also ich glaube, dass diese Bandbreite ja sehr mit den Themen der jeweiligen Prüfer zusammenhängt. Wie Sie ja wissen oder die Zuhörerschaft weiß, bin ich ja der Meinung, dass es verschiedene Kategorien von Prüfungen gibt. Ich erinnere nur an meine Podcast-Folge 231. Da werden die ja einzeln nochmal vorgestellt. Also es gibt so ein Set an glasklaren Sollvorgaben. Das sind dann Prüfungen, wo man wirklich so schwarz-weiß unterwegs ist. Da ist dann eine Sache richtig, alles andere ist falsch. Da muss man nicht recht viel verhandeln. Wenn man solche Themengebiete hat, dann läuft das wie von selbst. Da muss man nur sagen, hier ist nicht in Ordnung. Und dann wird wahrscheinlich wie in Ihrem ersten Bildchen oder das, was Sie beschrieben haben, der Revisionspartner sagen, oh ja, Fehler gemacht, alles klar, vielen Dank, wird geändert, wird nachgeholt. Dann gibt es das zweite Set, wo man einen kleineren Graubereich hat. Da geht es um die Angemessenheit, weil es zum Beispiel Methodenfreiheit gibt. Und natürlich muss dieser Graubereich dann verhandelt werden. Und dann gibt es diese dritte Kategorie, wo es um Zweckerfüllung gemeinsam mit Wertekonformität geht. Und da ist der Graubereich riesengroß und da tut man die ganze Prüfung wahrscheinlich nichts anderes als verhandeln. Das ist so meine Meinung dazu. Also je nachdem, in welchen Themengebieten Ihre Interviewpartner unterwegs waren, würde ich mal tippen, diejenigen, die wenig gesagt haben, die prüfen eher in solchen Schwarz-Weiß-Themengebieten. Die gesagt haben, naja, hin und wieder, immer wieder mal, die sind wahrscheinlich eher bei diesen Angemessenheits-Best-Practice-Prüfungen der zweiten Kategorie. Und die gesagt haben, ja, ich mache nichts anderes als verhandeln, also ich verhandle ständig, die sind wahrscheinlich eher in den Themengebieten der dritten Kategorie unterwegs. Wäre meine Hypothese. Wäre auch ein gutes Forschungsthema. Würde ich mich drüber freuen.
Ein bisschen was kann ich dazu gleich sagen, weil ähnliche Erwartungen hatte ich vorher auch.
Okay.
Bevor ich zu den einzelnen Ergebnissen komme, die ich gefunden habe, will ich kurz noch was zum Aufbau der Studie bzw. zu dem Hintergrund erzählen, wie ich weiter vorgegangen bin. Es ist in der empirischen Forschung so, insbesondere auch in der Rechnungswesen- und Prüfungsforschung, dass gezeigt wurde, dass die besonders kontextabhängig ist. Und der Großteil der bisherigen Forschung zu Verhandlungen, das hatte ich schon erwähnt, ist eigentlich im Kontext der Jahresabschlussprüfung gelaufen. Und ich habe mich erstmal gefragt, naja, die interne Revision, der Kontext ist ja schon was anderes. Habe mich hier auch auf die Definition und Mission der internen Revision vom Institute of Internal Auditors gestützt, die er zeigt oder aussagt, dass die interne Revision einen Mehrwert für eine Organisation darstellen soll, indem sie durch Prüfungs- und Beratungstätigkeiten die Wirksamkeit von Risikomanagement, Kontroll- und Führungsprozessen schützt und verbessert. Und das ist natürlich einerseits erstmal eine Definition, die sich von der eines Jahresabschlussprüfers deutlich unterscheidet, von dessen Aufgaben. Das heißt, man kann schon zeigen, dass der Kontext der internen Revision von denen der externen Revision sich unterscheidet. Gleichzeitig die interne Revision auch Teil des Unternehmens ist, zumindest solange wir von Inhouse-Revisionen sprechen und auch gar keine Weisungsbefugnis hat. Also nicht weisungsabhängig ist, aber auch kein Weisungsrecht besitzt. Und dass auch die Aufgaben der internen Revision ja über die einer Jahresabschlussprüfung, was jetzt Wirtschaftsprüfer durchführen, noch weit hinausgeht. Und die Forschung hat auch gezeigt, dass die interne Revision als ein wichtiger Teil des Corporate Governance Systems des Unternehmens angesehen wird, dass verschiedene Interessengruppen, vor allen Dingen innerhalb des Unternehmens, die interne Revision regelmäßig nutzen, dass aber auch schlechte Kommunikation der internen Revision den Druck erhöhen kann, dass Prüfungsfeststellungen abgeändert werden. Und was in der Forschung bis jetzt auch überhaupt noch nicht deutlich wurde, wie eigentlich die interne Revision Einfluss nehmen kann auf das Management, im Zweifel auf den Vorstand, um diesen Mehrwert tatsächlich darzustellen. Also wie beeinflusst die interne Revision eigentlich diese einzelnen Management-Ebenen? Das ist in der Forschung noch nicht wirklich beachtet. Und das war der Ausgangspunkt, wo ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht einfach die Ergebnisse, die es zu Verhandlungen der externen Prüfer gibt, einfach auf die interne Revision übertragen und habe mich dann im nächsten Schritt gefragt, na, wenn die interne Revision das Ziel hat, einen Mehrwert für ein Unternehmen darzustellen, wie kann es denn dieses Ziel eigentlich erreichen und gegenüber Geprüften überhaupt auch durchsetzen? Weil, ich hatte schon gesagt, also die interne Revision hat kein Weisungsrecht und ich bin jetzt wieder bei den Standards für die interne Revision. Da findet man, naja, die interne Revision soll zweckmäßige Parteien über ihre Prüfungsergebnisse informieren, wobei zweckmäßige Parteien dann halt diejenigen sind, die Prüfungsergebnisse abstellen bzw. Empfehlungen umsetzen können oder veranlassen können, dass diese umgesetzt werden. Und ansonsten, falls es Meinungsverschiedenheiten gibt, da habe ich mich auf das alte IAA-Framework berufen. Da gab es noch einen Practice Advisory, der gesagt hatte, naja, im Zweifelsfall da muss man halt eine Stellungnahme des Geprüften in den Prüfungsbericht aufnehmen. Im aktuellen Framework, also und da meine ich das von 2017, finden sich darauf gar keine Hinweise mehr, was bei Meinungsverschiedenheiten gemacht werden soll. Noch wird gesagt, wie diese vermieden werden bzw. gelöst werden, sondern nur wenn es welche gibt, dann soll man eine Stellungnahme des Geprüften mit aufnehmen. Von Verhandlungen wird dann natürlich gar nicht gesprochen in den Standards. Und hier war der Punkt, dass ich mich gefragt habe, ja, aber wie soll ich denn einen Mehrwert schaffen, wie soll ich Veränderungen in einem Unternehmen anstoßen, wenn ich Prüfungsergebnisse habe, ich informiere Leute, wenn die nicht zustimmen, dann nehme ich eine Stellungnahme mit und damit ist dieser Prozess quasi laut Standard beendet.
Also es gibt tatsächlich Revisionen, die so unterwegs sind. Sehr konfliktscheue Revisionsleiter wahrscheinlich, die dann sagen, ja, pf, wieso, ich erfülle die Standards, ich schreibe auf, was ich denke, ich informiere und wenn sich jemand aufregt, ist es nicht mein Problem.
Da muss ich sagen, so jemanden hatte ich dann zumindest nicht im Interview, weil da komme ich noch gleich, wie ich da methodisch vorgegangen bin. Aber kurzum, also mir konnte jeder der Interviewpartner einen Fall beschreiben, in dem verhandelt wurde. Auch ohne, das kann ich ja schon vorwegnehmen, ohne dass denen unbedingt bewusst war, dass das Verhandlungen sind.
Das mag durchaus sein. In der Praxis sucht man sich ja seine Wege, die funktionieren.
Genau, also die empirische Forschung zur internen Revision, die lässt sich eigentlich in 3-4 Sätzen zusammenfassen. Es gibt einerseits 3 Experimente, die gezeigt haben, dass wenn Prüfer dem Geprüften kleine Gefallen tun und Gefallen sind hier zu verstehen, dass beispielsweise unwesentliche Prüfungsfeststellungen fallen gelassen werden und diese einen partizipativen Prüfungsstil nutzen, eher den Geprüften überzeugen, als wenn sie das nicht tun. Oder auch wenn sie sympathisch wirken und ihre Argumente gut strukturieren, die Geprüften eher überzeugen. Und dann gab es zwei Feldstudien, die einerseits gezeigt haben, dass bei der Prüfung über ein internes Kontrollsystem über den Entwurf des Prüfungsberichts verhandelt wurde. Und die andere Feldstudie hat gezeigt, dass das Ganze nicht nur im privaten Sektor stattfindet, sondern dass auch im öffentlichen Sektor Verhandlungen der internen Revision stattfinden. Und dann gab es halt eine Vielzahl an Praxisliteratur, die von Berufspraktikern quasi Artikel geschrieben wurden. Das sind jetzt keine empirischen Belege, sondern quasi Erfahrungen, die die in diesen Artikeln geteilt haben, wo Verhandlungen seit Anfang der 90er Jahre immer mal wieder erwähnt werden bis heute. Nichtsdestotrotz hat sich die Forschung bisher relativ wenig damit auseinandergesetzt. Und mein erstes Forschungsziel war es jetzt, bevor ich überhaupt Interviews mit Revisoren durchführe, mich zu fragen, ja, welche Prozess- und Kontextfaktoren können denn den Verlauf von Verhandlungen überhaupt potenziell beeinflussen? Weil wir hatten ja schon gesagt, das Ganze ist kontextabhängig und der Kontext der internen Revision, es gibt ja nicht die eine Revision, sondern das wird ja auch vom Unternehmensumfeld abhängen. Das könnte davon abhängen, ob ich eine Inhouse-Revision habe oder ob ich Dienstleistungen zukaufe vom Externen, die diese Revisionsdienstleistungen anbieten. Da würde ich zumindest erstmal vorab, ohne Ergebnisse zu wissen, denken, dass das ein anderer Kontext ist und potenziell Einfluss haben könnte auf den Verlauf von Verhandlungen. Und dazu habe ich einen Bezugsrahmen aufgestellt, wo ich auf Basis der Literatur geguckt habe, was für Einflussfaktoren können denn das potenziell sein, die den Verhandlungsprozess als auch diesen Kontext beeinflussen. Und basierend darauf einen Interviewleitfaden entwickelt, mit dem ich dann mein zweites Forschungsziel erreichen wollte, was quasi hieß, in welchen Situationen und worüber, mit welchen Zielen und warum und wie eigentlich die internen Revisoren mit Geprüften verhandeln. Genau. Ich würde das kurz machen und einmal kurz meinen Bezugsrahmen darstellen, vor allen Dingen diesen Prozessverlauf, dass man sich vorstellt, man interagiert in einer Prüfung mit einem Geprüften und irgendwann kommt es halt zu diesem Punkt, wo man merkt, also hier ist irgendwie ein Streitpunkt, ein Diskussionspunkt, hier müssen wir uns nochmal zusammensetzen. Es gibt irgendeine Art von Vorgeschichte. Dann gibt es drei Elemente, die ich als eigentlichen Verhandlungsprozess verstehe. Das startet halt mit diesem Verhandlungsgegenstand, der aufkommt. Wir müssen uns dann mit dem Geprüften auseinandersetzen. Wir bereiten uns im besten Fall erstmal auf diese Verhandlung vor, wenn wir denn wissen, dass wir eine Verhandlung vor uns haben oder eine Diskussion. Dann haben wir den eigentlichen Austausch, die Interaktion mit dem Geprüften. Das kann auch mehrmals passieren, das muss nicht nur einmalig sein. Und am Ende kommen wir dann zu einem Verhandlungsergebnis. Das Ergebnis kann sein, dass wir uns geeinigt haben. Das Ergebnis kann aber auch zum Beispiel sein, dass man sich nicht einig, also man ist sich einig, uneinig zu sein. Und dieser Verlauf führt dazu, wenn es nicht nur einmal stattfindet, sondern dass man die Revision mehrmals sieht, dass das dieses Ergebnis der Verhandlung und der ganze Prozess auch wieder die Vorgeschichte für einen nächsten Verhandlungsdurchlauf quasi wieder beeinflussen kann. Also das sind so die Vorbedingungen. Man kennt sich und es kann sein, dass dieser Verhandlungsverlauf quasi auch auf Folgeverhandlungen Einfluss nimmt.
Ja, da habe ich auch gerade ein sehr schönes Beispiel im Kopf. Wir hatten einen neuen Bereich, der aufgemacht hat, sozusagen. Also das Unternehmen hat sich entschieden, in ein neues Geschäftsfeld einzusteigen. Wir haben unsere erste Prüfung gemacht, haben gesagt, so geht das nicht. Ihr könnt da nicht einfach tun und lassen, was ihr wollt. Ihr braucht jetzt schon mal so eine, keine Ahnung, ich sage jetzt mal eine Prozessbeschreibung, was ihr genau tut und wen ihr wann wie wo einbezieht. Und dann war die Antwort, nee, das mache ich nicht, weil ich weiß genau, was passiert. Wenn ich euch jetzt das da aufschreibe und als Arbeitsanweisung veröffentliche, dann kommt ihr nächstes Mal und fragt mich, ob ich mich daran gehalten habe. Deswegen bin ich dagegen und mache es erst gar nicht. Also das ist sozusagen die Historie, die sich dann da aufbaut. Natürlich sind wir dann im Folgejahr wiedergekommen und haben dann dagegen geprüft. Da wollten wir mehr Kontrollen haben. Ah, wenn ich die Kontrollen mache, dann schaut ihr wieder, ob ich die dann wirklich durchgeführt habe. Könnt ihr nicht einfach gehen, ja. Also so ganz lustig war es dann nicht, aber also in der Quintessenz ist es, glaube ich, diese Vorgeschichte, worum geht's. Und natürlich aus dem Ergebnis einer Prüfung ergibt sich die nächste Vorgeschichte. Das war jetzt hier nur eine auf der Sachebene. Natürlich ist sowas ja auf der menschlichen Ebene genauso. Je nachdem, wie das gelaufen ist, über der Gürtellinie, unter der Gürtellinie oder so, zieht sich das dann auch weiter durch, meine Erfahrung.
Ja, also genau, es gibt diese zwei Ebenen, die Sachebene und die Beziehungsebene. Und meistens ist es, wenn es schlecht läuft, überlagern die Probleme auf der Beziehungsebene die Sachebene, dass man das irgendwie erstmal klären muss, um überhaupt erstmal wieder zu einer Sachebene zu kommen. Genau, also und das Ganze, diese ganzen Verhandlungen, passieren halt nicht im luftleeren Raum, sondern vor einem bestimmten Kontext. Und dieser Kontext kann je nach Prüfung, können es bestimmte Prüfungsstandards sein, Vorgaben, letztlich irgendwelche externen Bedingungen, auf Basis derer man prüft, die natürlich diesen Verhandlungsverlauf beeinflussen können. Das ist der persönliche Kontext, wie in welcher Beziehung stehe ich zu dem Geprüften, welche Machtverhältnisse bestehen da eventuell auch. Wurde schon Vertrauen aufgebaut? Vertraut mir der geprüfte Bereich? Das wird wahrscheinlich in den Verhandlungen anders laufen, als wenn ich das erste Mal in einen Bereich komme, die interne Revision im Zweifel nicht kennen, so wie in dem Beispiel gerade und erstmal so eine Abwehrhaltung besteht. Muss man wahrscheinlich anders vorgehen, als wenn es ein Bereich ist, den man schon häufiger geprüft hat und die wissen, wie die interne Revision vorgeht und im Zweifel, dass die mich vielleicht auch nicht über den Tisch schauen will oder mir nichts Böses will. Und dann letztlich natürlich die Verhandlungsfähigkeiten. Also was für Fähigkeiten gibt es denn auf beiden Seiten? Das sind dann nicht nur das Verhandlungswissen, was ich habe, sondern das Sachwissen um den eigentlichen Gegenstand, worüber wir gerade verhandeln, wie gut kenne ich mich da aus. Das wird natürlich auch einen Einfluss haben, wie diese Verhandlungen laufen. Und das war jetzt diese Beschreibung meines Bezugsrahmens, auf dessen Basis ich dann meinen Interviewleitfaden entwickelt habe. Genau, und dann habe ich 23 Interviews durchgeführt. Die kommen aus verschiedenen Branchen und auch aus dem privaten und öffentlichen Sektor. Also ich habe das nicht beschränkt. Das sind Finanzinstitutionen mit bei gewesen. Es waren Dienstleister mit dabei. Wie gesagt, auch aus dem öffentlichen Sektor. Ganz breit, weil ich erstmal gucken wollte, das Phänomen Verhandlungen, das müsste doch eigentlich überall auftauchen. Das dürfte eigentlich nicht auf bestimmte Sektoren oder Branchen begrenzt sein. Dann hatte ich 14 Inhouse-Revisoren und Revisorinnen befragt und 9 Dienstleister von internen Revisionsleistungen, weil das hatte ich vorhin schon angesprochen, weil ich erwartet habe, dass es Unterschiede geben könnte, ob das eine Inhouse-Revision ist oder ein externer Dienstleister.
Und gab's die?
Ich habe die zumindest nicht gefunden. Also es gab von den Verhandlungen sowohl in dem einen als auch in dem anderen Bereich Verhandlungen. Es gab von den Prüfungen, die beschrieben wurden und den Prüfungsgegenständen, über die verhandelt wurden, keine Unterschiede struktureller Art, dass ich hätte sagen können, das ist jetzt bei externen Dienstleistern anders als bei Inhouse-Revisoren. Ich habe da eher eine Gemeinsamkeit gefunden. Also wenn es Probleme gab, auch diese Abwehrhaltung, das hat weniger damit zu tun, ob es ein externer Dienstleister ist oder eine Inhouse-Revision, sondern ob der geprüfte Bereich schon Erfahrung hatte mit Prüfungen. Also wenn es eine Erstprüfung gibt mit einem Bereich, die bis jetzt nichts mit der oder überhaupt mit einer internen Revision zu tun hatten, und das kann sowohl bei Inhouse-Revisionen stattfinden, dass man einen Bereich prüft, der bis jetzt noch keinen Kontakt hatte oder Personen, die noch keinen Kontakt hatten mit der Revision, als auch bei externen Dienstleistern, die dann das erste Mal prüfen, dass da mehr, ich sag mal, auch auf dieser Beziehungsebene zu arbeiten ist und erstmal der geprüfte Bereich zu überzeugen ist, was man da macht und was mit Ergebnissen passiert, was bei Wiederholungsprüfungen eher weniger der Fall ist. Das heißt, also ich hatte auch externe Dienstleister, die quasi die Inhouse-Revision ersetzt haben. Also die waren regelmäßig in dem Unternehmen vor Ort und da habe ich dann keine Unterschiede festgestellt, sodass ich das nicht auf extern gegenüber Inhouse-Revisionen eigentlich festlegen kann, sondern eher auf die Erfahrungen, die Geprüften schon mit Revision hatten.
Und was war schlimmer? Die Ungeprüfte oder die schon oft geprüft wurden?
Ja, das kann ich gar nicht sagen. Also ich hatte Beispiele, also da gab es Erfahrungen mit Revisionen und die waren nicht gut. Und dann hat man natürlich auch als Revision, wenn man da neu reinkommt, erstmal gegen Widerstände zu kämpfen. Das kann ich gar nicht sagen. Also es gab Beispiele sowohl als auch, wo ich jetzt nicht sagen kann, es ist besser, da kommt es wirklich auf den konkreten Kontext an. Also das kann man nicht so über einen Kamm scheren.
Also ich habe beides erlebt, wobei ich den Eindruck habe, dass die Leute, die von interner Revision noch vollkommen unbeleckt sind und gerade gar nicht wissen, wie ihnen so geschieht und was dann passiert und oh, und wenn ich jetzt hier was vereinbare, Hilfe, es gibt ja dann doch ein Follow-up, die meinen das ernst. So, also da läuft es tendenziell meiner Meinung nach etwas einfacher, wenn man es gut erklärt. Aber wenn natürlich sozusagen irgendein Vorgänger, extern, intern, woher auch immer, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet hat und einmal eine negative Erfahrung gemacht wurde, dann ist es unheimlich schwer, das wieder auffangen zu können in Folgeprüfungen. Das ist so meine Erfahrung. Es dauert. Vertrauensaufbau dauert einfach länger, als Vertrauen zu zerstören.
Ein Beispiel, oder das kam mindestens zweimal, war bei den externen Dienstleistern, dass es ganz stark darauf ankommt, wie die Revision dann auch im Unternehmen aufgehangen ist. Und also ich hatte einmalige Prüfungen, die zugekauft wurden, also als Dienstleistung. Und dann gab es den Prüfungsbericht, aber das Follow-up war nicht von dem Dienstleister abhängig, sondern von der vorhandenen Inhouse-Revision. Und da wurden die Ergebnisse nicht nachgehalten. Also es gab quasi kein Follow-up. Dann zu sagen, ja, der Prüfungsbericht, also dieses Beispiel, da wurde sich drauf geeinigt, da kann ich dann natürlich nicht sagen, dass das besonders erfolgreich war, verhandelt war, wenn man am Ende gar nicht weiß, ob diese Empfehlungen überhaupt umgesetzt werden, wenn es nicht nachgehalten wird.
Da muss ich jetzt leider noch ergänzen. Ich habe es auch schon erlebt, dass sozusagen der Dienstleister oder in dem Fall war es der externe Prüfer, das Ergebnis überreicht hat, also sprich den Bericht zugeschickt hat oder vielleicht vorgelesen hat oder präsentiert hat und dann wir als interne Revision das Follow-up machen mussten und dann ging erst die Diskussion los, die eigentlich vorher hätte stattfinden müssen und wir dann, ohne es geprüft zu haben, Antworten finden mussten auf die Frage, ja, wieso soll ich das machen und wäre das okay oder nicht oder was meint ihr denn mit dem Punkt? Und wir dann wieder sagen, oh, wir meinen eigentlich gar nichts, wir haben keine Ahnung, was der andere gemeint hat. Moment, wir vermitteln mal den Kontakt und machen nochmal lange, lange nach der Prüfung eine gemeinsame Sitzung, um dann wirklich zu klären, ist das, was dann als Erledigung kam, auch das, was gewünscht war. Unheimlich schwieriges Thema, wenn am Anfang nicht verhandelt wurde.
Ja. Also das war ein Zitat, was wahrscheinlich auch vielen bekannt ist, was in den Interviews kam, dass eine Revision ohne dieses Follow-up ein zahnloser Tiger ist. Also man kann Prüfungsberichte schreiben, Prüfungsfeststellungen aufschreiben, man kann Empfehlungen abgeben, aber ohne dass man nachgehalten wird, ob dann Maßnahmen auch umgesetzt wurden, bringt das Ganze nichts. Und das habe ich aus nicht aus den Interviews, aber aus anderen Gesprächen, dass im schlechtesten Fall wird halt dann jedes Jahr quasi dieselbe Art von Prüfung durchgeführt mit denselben Berichten, aber es ändert sich halt nie was. So, und das ist das, was ich eigentlich nicht dann als Mehrwert der Revision sehe. Und das kam in den Interviews aber auch heraus. Also ich habe Interviews, wie gesagt, mit den 23 Revisoren geführt. Die dauerten im Durchschnitt circa 2 Stunden, also relativ lange. Und ich habe nach ein paar Einstiegsfragen zum Hintergrund der Person, dass ich das besser einordnen konnte, dann mit einer offenen Frage begonnen und hatte die Revisoren gebeten, sich doch bitte mal an einen möglichst aktuellen Fall zu erinnern, bei dem sie und der oder die Geprüften eine andere Auffassung hatten von der möglichen Prüfungsfeststellung oder einer darauf aufbauenden Empfehlung bzw. Maßnahme und mir diese Situation bitte möglichst umfassend zu beschreiben. Und ich habe in der Formulierung dieser Einstiegsfrage nicht einmal das Wort Verhandlung erwähnt, weil ich vorab schon mitbekommen habe, dass wenn man nicht genau erklärt, welche Definition von Verhandlung man da versteht, also dann hätte ich wahrscheinlich eine halbe Stunde erstmal mit denen reden müssen, was ich unter Verhandlungen verstehe und habe die Einstiegsfrage so gewählt, dass ich quasi eine Definition von Verhandlung gewählt habe, ohne den Begriff Verhandlung selbst zu nennen und daraufhin erstmal gefragt, dass sie mir diese Situation beschreiben sollen, indem es eine andere Auffassung gab, es zu einer Diskussion kam, was letztlich nichts anderes ist als in dem Fall eine Verhandlung. Und da habe ich halt über die 23 Interviews hinweg, ist jedem was eingefallen, manchen sogar mehrere Sachen, die sie mir hier beschreiben konnten. Und das sind dann diese Einzelfälle, die mir beschrieben haben, auf die sich dann meine Ergebnisse jetzt stützen.
Okay.
Jetzt kann sich auch jeder selbst nochmal fragen, in welchen Situationen verhandle ich eigentlich mit Geprüften? Warum mache ich das? Und gäbe es überhaupt eine Alternative zu dieser Verhandlung Ihrer Erfahrung nach?
Das sind keine einfachen Fragen. Ja, klar. Also die Situation ist wahrscheinlich noch das Einfachste, aber die Alternativen, naja gut, wenn man nicht ganz radikal sein will, dann wird es, glaube ich, schon herausfordernd.
Und Um anzufangen, ja, in welchen Situationen und worüber verhandeln Revisoren? Also ich hatte erstmal mir einen Überblick darüber verschafft, welche Art von Prüfungsaufträge wurden mir denn da beschrieben, um welche Art von Prüfungsgegenstände, über welche Prüfungsgegenstände wurde denn diskutiert. Und da habe ich gefunden, die unterschiedlichsten Arten. Also es waren verschiedenartigste Prüfungsaufträge von IKS-Prüfungen, Prozessprüfungen, Prüfungen des Prozessablaufs, Prüfungen kompletter Tochterunternehmen oder Beteiligung und unterschiedlichste Prüfungsgegenstände, also vom internen Kontrollsystem zur pflichtgemäßen Erfüllung der übertragenen Aufgaben einzelner Personen oder Abteilungen. Ich hatte die Liquiditätsplanung, ich hatte die Prüfung eines variablen Vergütungssystems. Also da waren unterschiedlichste Prüfungsgegenstände, die mir hier beschrieben wurden, wo ich nicht anhand der Prüfungsaufträge oder der Prüfungsgegenstände jetzt hätte herausfinden können, dass das eine bestimmte Art von Prüfung wäre, in denen jetzt häufiger verhandelt wird oder bei bestimmten Prüfungsgegenständen. Ich hatte diese Verhandlungen, die mir beschrieben wurden, in wiederkehrenden Prüfungen, als auch bei einmaligen Prüfungen, die in bestimmten Bereichen eben nur einmalig stattfinden. Ich hatte diese Verhandlungen, wie schon erwähnt, sowohl in Inhouse-Revisionen als auch bei externen Dienstleistern. Und die traten meistens auf, beginnend so während der Prüfungsdurchführungsphase, dass es erste Hinweise gab und Gespräche. Und spätestens dann Richtung Endphase der Prüfung, also zur Schlussbesprechung, haben die dann bei den meisten einen Schwerpunkt gefunden, diese Verhandlungen. Also das war ein buntes Bild und ich hatte hier auch Verhandlungen beschrieben, wo man sagen würde, das sind doch eigentlich Schwarz-Weiß-Situationen, wo es eindeutige Vorgaben gibt. Nichtsdestotrotz gab es hier Widerstände der Geprüften und es wurde verhandelt.
Ja, das hatte ich auch mal. Da hatte ich mal einen Bereichsleiter, der hatte sich nicht an eine Arbeitsanweisung gehalten und der hat dann behauptet, die würde für ihn nicht gelten und seinen Bereich. Also für alle anderen würde sie gelten, aber für ihn nicht. Das fand ich auch mal interessant. Also da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen vorher, dass er meint, für ihn würde das nicht gelten.
Ja, so ein Beispiel hatte ich auch. Also ich hatte genau das, es gab diese Arbeitsanweisung, wo genau drin stand, was zu tun wäre, was er zu tun hat. Da kam dann die Antwort, ja, das steht da zwar, das ist aber eigentlich anders.
Finde ich auch interessant, wobei ich sagen muss, das hatte ich Ihnen damals, glaube ich, nicht erzählt.
Nee, das kam auch nicht von Ihnen. Nein, das kam nicht von Ihnen.
Ja, genau. Also sowas kommt öfter vor. Und das sind so Sachen, wo man sich ans Hirn fasst und man denkt so, boah, ich bin gut vorbereitet, ich habe hier meine Arbeitsanweisung, ich sehe hier, es wurde nicht gemacht, ich laufe rein, fühle mich gut und dann kommt, nö, wieso sollte ich mich daran halten? Hallo, es ist eine Arbeitsanweisung. Also da ist man, manchmal wird man da auch kalt erwischt.
Das ist meine Meinung, das kann ich jetzt nicht aus den Daten direkt ablesen, aber es ist halt oft, man hat halt mit unterschiedlichen Persönlichkeiten zu tun und ich glaube, das hängt viel an der Art der Person, deren Persönlichkeiten, dass diese Art von Fälle dann auftreten.
Ja, und auch wahrscheinlich, wie gut man dann vorgearbeitet hat, wie gut man es sozusagen auf der Sachbearbeiterebene schon besprochen hat.
Jetzt hatte ich gezeigt, es gibt halt die unterschiedlichsten Fälle, Prüfungen, Kontextbedingungen, in denen diese Verhandlungen stattfinden. Was ich dann gesehen habe, nachdem ich dann mehrmals diese Interviews nochmal durchgelesen hatte, dass die Situation, in denen verhandelt wird, eigentlich davon abhängig sind, wie die Geprüften reagieren. Nämlich verhandeln muss ich ja als Revisor an sich erstmal nur. Ich gehe ja nicht rein in eine Prüfung und sage, ach, jetzt werden wir mal verhandeln, sondern wenn der Geprüfte eine andere Sichtweise vertritt. Und was ich gemacht habe, ist, oder ich konnte zeigen, habe das so strukturiert, dass es eine Art Typologie gibt, nämlich, dass die Argumente des Geprüften sich unterteilen lassen. Ich habe das fachliche Argumente der Geprüften genannt, in denen ich hier 6 verschiedene Unterstufen von fachlichen Argumenten noch habe und nicht fachliche Argumente, die Geprüften den Prüfer entgegenbringen, den Revisoren, um bestimmten Argumentationen zu widersprechen. Und das ist dann zum Beispiel so, dass die Geprüften das Soll erstmal in Frage gestellt haben, mit dem der Prüfer quasi in die Prüfung gegangen ist. Das ging gar nicht um Ergebnisse, sondern dass das Soll ja gar nicht angemessen ist und in Frage gestellt, dass das doch für sie gar nicht gelten sollte. Das Zweite, was damit auch zusammenhängt, ist, dass nicht das Soll in Frage gestellt wurde, sondern dass die relevanten Kriterien, also relevant in Klammern, die relevanten für die Geprüften als relevant erachteten Kriterien, doch als erfüllt angesehen wurden, die man aus diesem Soll ableiten würde. Diese beiden Punkte, dass das Soll in Frage gestellt wird oder auch die daraus abgeleiteten Kriterien, sind für mich eigentlich Argumente, mit denen man versucht, den Feststellungen zu widersprechen, den Prüfungsfeststellungen.
Das ist ja eine Art von Taktik. Also entweder sage ich, gilt für mich gar nicht, und sonst, ach, ihr habt doch die falschen Kriterien. Die sind für mich nicht relevant.
Ein anderer Bereich war, und da weiß ich auch, das kommt auch häufiger vor, dass die Geprüften sagen, es gibt eine andere Abgrenzung oder Wahrnehmung von Verantwortlichkeiten. Da wird nicht in Frage gestellt, dass das Soll das Richtige ist oder die daraus abgeleiteten Kriterien, nur dass am Ende gesagt wird, ja, das mag ja alles sein, aber dafür bin ich gar nicht verantwortlich. Dass es zum Beispiel zwei Unternehmensbereiche gibt, die sich Aufgaben teilen, oder historisch war das mal in der einen Abteilung, nun wird es aufgeteilt, und der eine Bereich sieht sich aber irgendwie nicht so richtig verantwortlich für die Umsetzung, und dass das dann halt zu Problemen führt, dass quasi gesagt wird, es mag alles sein, aber ich bin dafür nicht verantwortlich.
Das ist mir auch wohlbekannt. Also da habe ich auch aus verschiedenen Banken, bei denen ich gearbeitet habe, immer wieder dieses Thema gehabt. Ja, das mag alles sein. Ja, an sich haben Sie ja recht, aber ich bin dafür nicht verantwortlich. Und das ist so interessant, weil gerade in Banken die Verantwortlichkeit so klar definiert werden muss, und dennoch wandert das dann immer irgendwie raus. Also es muss zwar niedergeschrieben werden, wer wofür verantwortlich ist, aber dann hängt es wirklich sehr von diesem Prozess ab, dass da vielleicht ein Wort geändert wird und der Bereich, der sozusagen für die Umsetzung zuständig ist, der kontrolliert es dann vielleicht gar nicht, dass dann etwas unter den Tisch fällt. Also dieses Thema Verantwortlichkeit ist wirklich richtig, richtig relevant. Also die Diskussion kenne ich auch, und da finde ich es immer so gut, wie schaffen es Leute, ihren Verantwortungsbereich zu reduzieren? Also wieso ist das überhaupt möglich in einem Unternehmen? Das finde ich immer total faszinierend. Also wir sind eine Bank mit sehr vielen Tochterunternehmen. Und da ist dann immer die Sache, ja, ich mache das nur für die Bank, nicht für die Töchter. Aha. Und wo steht es dann? Und wer macht es dann für die Töchter? Ja, irgendjemand muss es machen, aber ich bin's nicht. So, und das dann jedes Mal wieder zu sagen, nee, wir müssen jetzt hier mal die Stellenbeschreibung ändern, inklusive Tochter. Ja, nee, wenn ich das machen müsste, dann bräuchte ich ja Leute. Und da ich die Leute nicht habe, mache ich es auch nicht. Also dieses Verantwortlichkeitsthema ist auch so heiß, weil man ja Gefahr läuft, seinen Job zu verlieren, wenn man seiner Verantwortung nicht nachkommt. Und von daher kommt ja da immer ins Spiel, wenn ich für etwas verantwortlich bin, dann muss ich ja auch die Mittel haben, es umzusetzen. Sonst will ich ja auch nicht verantwortlich dafür sein. Und wenn dann zum Beispiel Personal fehlt, um es umsetzen zu können, dann wird halt die Verantwortung dann auch, ja, gesagt, okay, ich bin verantwortlich, aber nur, wenn ich die Leute kriege. Ich kriege die Leute nicht, ist nicht genehmigt worden, also mache ich es auch nicht, dann bin ich auch nicht dafür verantwortlich. Ich habe eine Entscheidung, dass ich die Leute nicht bekomme. Sehr heikles Thema.
Ja, vor allem, weil die Konsequenzen sehr schwerwiegend sein können daraus.
Ja, klar, man kann ja seinen Job verlieren, wenn man für etwas verantwortlich ist.
Natürlich, für die Person als auch für das Unternehmen, wenn da Verantwortlichkeiten nicht wahrgenommen werden. Genau, und der andere Bereich betrifft dann Maßnahmen und Empfehlungen, dass es andere Vorstellungen zu geeigneten Maßnahmen bzw. Empfehlungen gibt, wie Prüfungsfeststellungen abgestellt werden können, was diese Umsetzung angeht. Das würde ich dann in den meisten Fällen auch schon als produktivere Diskussionen verstehen. Und das Argument, was wahrscheinlich viele von Ihnen kennen, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen, die der Prüfer getroffen hat, als zu aufwendig erachtet werden. Das ist noch ein bisschen eine andere Diskussion, als dass man eine andere Vorstellung zu geeigneten Maßnahmen hat, meiner Meinung nach, weil es eher eine produktivere, effektivere Diskussionsführung ist. Und der letzte Punkt ist, dass die Geprüften das Risiko aus diesen ganzen, aus den Prüfungsfeststellungen, den abgeleiteten Empfehlungen und Maßnahmen anders bewerten. Das sagen, ja, das mag ja sein, aber das ist ja hier noch nie aufgetreten. Wann soll das denn mal passieren? Und damit versuchen, Maßnahmen abzuwiegeln, anders zu gestalten. Wir haben die Kapazitäten dafür nicht. Wann ist denn das überhaupt mal passiert? Was ist denn das für ein Fall, dass die Risikosichtweise der Geprüften halt eine komplett andere ist als die, die die Prüfer auf diese Aspekte haben?
Das hatte ich früher auch ganz, ganz oft, als das Kontrahentenrisiko bei Banken als nicht existent bewertet wurde. So, also das war halt vor der Lehman-Pleite. Und da habe ich mit dem Mund fusselig geredet, dass ja ein Kontrahent einer Bank bei einem Geschäft, also Handelsgeschäft, ausfallen könnte. Und nö, wieso, ist doch noch nie passiert. Das ist echt immer herausfordernd, sowas. Okay, das waren jetzt die ganzen fachlichen Argumente.
Genau.
Und dann gibt es natürlich noch den ganzen Sack an nicht fachlichen Argumenten.
Genau, die habe ich zusammengefasst nur als nicht fachliche Argumente, aber das reicht dann von einfachen Abwehrreaktionen, dass man erstmal das Ergebnis, die Maßnahmen nicht so hinnehmen will, über die Infragestellung der Kompetenz des Revisors bzw. der ganzen Revision bis hin zu emotionalen Wutausbrüchen und persönlichen Beleidigungen. Das gab es alles in den beschriebenen Fällen und das ist nicht, dass entweder nicht fachliche oder fachliche Argumente genannt werden, sondern ich hatte von 23 Interviews 17 Mal die Angabe, dass es nicht fachliche Argumente gab, also in 17 Interviews der Geprüften. Das heißt, es überlagert diese fachlichen Argumente. Und je nachdem, wie intensiv das stattfindet, muss man erstmal gucken auf Basis dieser nicht fachlichen Argumente, was sind denn dahinter eigentlich die fachlichen Argumente? Also man muss erstmal über diese persönliche Ebene dahin kommen, um teilweise herauszufinden, was ist das fachliche Argument dahinter, warum reagiert der Geprüfte gerade so extrem, weil auf der Basis kann ich ja nicht feststellen, was eigentlich das fachliche Argument dahinter ist, warum er widerspricht. Aber um zu einer Umsetzung zu kommen und im besten Fall zu einer Maßnahmenumsetzung, zu einem unterschriebenen Prüfungsbericht des Geprüften, muss ich erstmal herausfinden, was ist das fachliche Argument dahinter.
Und das ist gar nicht so einfach, weil wenn die nicht fachlichen Argumente kommen, wer sind Sie denn? Wieso glauben Sie, dass Sie mir sowas sagen können? Was ist eigentlich Ihre Qualifikation? Wie lange arbeiten Sie schon hier? Wie lange sind Sie schon in der Revision? Also es sind ja noch die freundlichen Sachen. Da muss man auch schauen, dass der Puls nicht hochgeht und man nicht mitmacht. Sonst kommt man niemals wieder auf diese fachliche Seite zurück. Also da darf man sich auch nicht triggern lassen. Und wie gesagt, 17 von 23, holla, also das kommt häufig vor.
Genau. Und auch die fachlichen Argumente, also die ich genannt hatte, diese Unterteilung, das ist auch nicht, dass da immer nur ein Kriterium erfüllt war, sondern das sind oft mehrere, zwei beziehungsweise sogar drei, die dann die Geprüften.
Genau, weil wenn es dann richtig zur Sache geht, dann tue ich erstmal das Soll in Frage stellen, dann sage ich ja hier eure Kriterien, könnt ihr euch aber abschminken. Dann, dafür bin ich nicht verantwortlich. Ich kann ja jedes Register hier eigentlich ziehen. Ihr seht das Risiko vollkommen falsch. Das passt überhaupt nicht. Und ja, die Maßnahme ist doch total überzogen. Das muss man doch anders machen. Also der Revisionspartner hat hier viele, viele Möglichkeiten. So, aber was können wir Revisoren jetzt machen?
Die Frage, die sich jetzt mir gestellt hat, nachdem ich zeigen konnte, in welchen Situationen und worüber verhandelt wird, dass es da eine Vielzahl an Prüfungen gibt, war erstmal zu fragen, welche Ziele haben denn interne Revisoren bei diesen Meinungsverschiedenheiten, wie ich das dann genannt hatte, mit den geprüften Stellen? Was wollen sie eigentlich damit erreichen? Und mit Abstand am häufigsten genannt wurde, dass das Ziel ist, geeignete Korrekturmaßnahmen und die Durchführung dieser Korrekturmaßnahmen in den geprüften Bereichen zu erreichen. Und das fand ich schon bemerkenswert, weil ich ja gerade gezeigt habe, dass es durchaus üblich war, dass auch das Soll bzw. die Kriterien, die aus diesem Soll abgeleitet wurden, durchaus häufig in Frage gestellt wurden, was quasi die einzelnen Prüfungsfeststellungen betrifft. Und es war nicht so, dass die Prüfer, dass das deren Ziel war, dass die Prüfungsfeststellungen an sich anerkannt wurden, sondern dass es denen eigentlich darum ging, ja, die Feststellung, das ist nur Mittel zum Zweck, um sich darauf zu einigen, wie können wir diese Probleme abstellen. Und das Ziel war weniger, eine Akzeptanz der Prüfungsfeststellungen zu erlangen, als vielmehr geeignete Maßnahmen und die Übereinstimmung mit dem geprüften Bereich zu bekommen, dass diese auch tatsächlich dann durchgeführt werden.
Ja, wahrscheinlich ist da doch diese Risikoorientierung, die von der internen Revision genutzt wird, da relevant dafür, weil wir sehen Risiken und wir wollen die Risiken gerne minimiert wissen.
Und das war für mich auch ein Punkt, also der eindeutig zeigt, dass der Kontext der internen Revision sich ja auch von dem der externen Revision unterscheidet. Ein Prüfer, also ein externer Jahresabschlussprüfer, der identifiziert im Zweifel die wesentlichen Falschdarstellungen. Das Unternehmen kann sie korrigieren oder nicht. Im Zweifel gibt es dann keinen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. In der Revision, der Mehrwert, den die Revision leisten soll, entsteht ja nicht möglichst viele Prüfungsfeststellungen aufzuschreiben, sondern dieser Mehrwert passiert ja, indem die abgestellt werden und diese Maßnahmen umgesetzt werden. Und das war, also das war mit Abstand häufig genannte Ziel in diesen Diskussionen mit dem geprüften Bereich, gefolgt dann auch das Risikobewusstsein in diesen Bereichen zu stärken. Gerade wenn es diese Diskussionen gab, ja, wann ist denn das mal aufgetreten, den Versuchen klarzumachen, dass es ein Problem ist und Sie hier drauf achten müssen.
Dieses, was Sie gerade beschrieben haben, sehe ich ganz oft in der Praxis, wenn ehemalige externe Prüfer, also im Sinne von Wirtschaftsprüfer, in die interne Revision wechseln, vielleicht auch Leiter der internen Revision werden und dann diesen Switch hinzubekommen, dass es ja jetzt um Follow-up geht in der internen Revision und dass es sich verbessert. Das fällt tatsächlich vielen Leuten schwer. Vielleicht ist das auch nur meine subjektive Wahrnehmung. Das finde ich auch immer sehr, sehr interessant, was passiert, wenn jemand, der lange bei den Big Four gearbeitet hat, dann in die interne Revision wechselt und was für einen Blick hat er dann auf interne Revision.
Also das habe ich auch 2-3 Mal in den Interviews gehört, genau diese Stellungnahme. Das war nicht Ziel meiner Studie, aber das wurde mehrfach erwähnt, dass dieser Blick der externen Revision, wenn die in die interne wechseln, sich schwer tun, genau die Sichtweise jetzt zu wechseln, dass es mehr um die Umsetzung geht, als nur die Feststellung von, also Prüfungsfeststellung zu generieren.
Das finde ich sehr interessant, dass Sie das bestätigen können, also beziehungsweise es auch schon in Interviews gehört haben.
Ja, wie gesagt, nicht repräsentativ, aber es wurde genannt. Also ich hatte nicht danach gefragt, das wurde von den Interviewten von sich aus mit angeführt. Genau, und die Frage, die sich mir gestellt hat, ist dann, ja, warum greift jetzt die interne Revision denn auf Verhandlungen zurück, um diese Ziele zu erreichen, also die Identifizierung und Durchführung von Korrekturmaßnahmen und auch das Risikobewusstsein zu stärken? Und da habe ich gesehen aus den Interviews, das machen die nicht, weil sie besonders gerne verhandeln oder ausgebildete Verhandlungsexperten sind. Kann natürlich sein, aber sie machen das aus einem funktionalen Interesse raus. Sie brauchen letztlich ja die Kooperation für ihre eigene Zielerreichung, den Mehrwert zu schaffen, dass diese Prozesse, Risikomanagement, das interne Kontrollsystem, alle Corporate Governance-Prozesse verbessert werden. Das geschieht ja letztlich nur, indem die geprüften Bereiche dann auch diese Maßnahmen umsetzen. Und da die interne Revision ja keine Weisungen erteilen kann, um diese Ziele zu erreichen, sind es letztlich Verhandlungen, in denen versucht wird, die geprüften Bereiche zu überzeugen, das im besten Fall so umzusetzen, wie die Revision das sieht. Also bester Fall ist in Klammern, das muss nicht immer so sein, aber dass es letztlich zu einer Veränderung führt. Und dieses Instrument, was ich am Anfang erwähnt habe, dass es ja auch die Möglichkeit gibt, eine Stellungnahme des Geprüften im Prüfungsbericht aufzunehmen, das wird von allen Revisoren eher als letztes Mittel gesehen, was man nimmt, wenn man jetzt nun gar keine Übereinkunft mit dem geprüften Bereich erzielen will, aber auch den Vorstand informieren will, dass es hier ein Problem gibt, dann nimmt man das halt als Stellungnahme auf. So, dann wäre jetzt die Frage, bevor ich dann zu den Ergebnissen komme, wie gehen Sie denn eigentlich bei Verhandlungen mit Geprüften vor? Haben Sie da bewährte Strategien? Bereiten Sie sich darauf vor? Wie gehen Sie vor, um letztlich die Geprüften von Ihrer Sichtweise zu überzeugen?
Also da kann ja jeder jetzt nochmal drüber nachdenken. Ich selber habe ja so ein Verfahren der Maßnahmenvereinbarung entwickelt, die ich auch in meinem Buch dargestellt habe. Erfolgreiche Prüfungsprozesse in der internen Revision. Also ich fange ganz bottom-up an. Also was ich auf keinen Fall tue, es sei denn, es ist wirklich so eine Schwarz-Weiß-Geschichte, es müssen 2 Unterschriften drauf sein, es ist nur eine da, ja, da ist es was anderes. Aber bei allen anderen Dingen hangel ich mich langsam vor, dass ich erstmal die Ist-Situation kläre und sage, na, haben wir überhaupt Einigkeit über den Sachverhalt, den wir vorgefunden haben? Wenn ich das habe, dann mal die Soll-Vorgabe kläre, ob der andere es auch so sieht, damit ich sozusagen dann, weil wenn ich diese Bestätigung habe der Soll-Vorgabe und der Kriterien, die da relevant sein könnten, dann kann es ja nicht hinterher kommen, wenn wir über die Maßnahme sprechen, sondern das wird ganz langsam Schritt für Schritt aufgebaut, indem dann all diese Dinge, die Sie vorher erwähnt haben, was weiß ich, Sie schätzen das Risiko doch total falsch ein und so weiter und so fort, dass das alles gar nicht kommen kann und es tatsächlich zu einem echten Aushandlungsergebnis kommt. Also ich als interne Revision versuche es zu vermeiden, den Revisionspartner mit den von mir vorgeschlagenen Maßnahmen zu überrumpeln. Natürlich mache ich mir vorher Gedanken, aber die Idee ist, dass ich da in einem Gespräch dazu hinkomme, ohne dass ich ihn vor den Kopf stoße und vor vollendete Tatsachen setze, weil dann muss ich mich nämlich verteidigen und deswegen versuche ich es persönlich gemeinsam zu entwickeln auf Basis einer möglichst guten professionellen Arbeitsbeziehung. So, jetzt bin ich gespannt, was bei Ihnen rauskam. Welche Strategien haben sich denn bewährt?
Von den beschriebenen Strategien, wie die Revisoren in den Interviews vorgegangen sind, konnte ich erstmal eine grobe Unterteilung vornehmen in vorbereitende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der eigentlichen Interaktion. Die vorbereitenden Tätigkeiten, die sind in manchen Situationen auch davon abhängig, dass der Prüfer tatsächlich weiß, dass er sich gleich in einer Verhandlung befinden wird. Wird er davon beispielsweise in der Schlussbesprechung überrascht, beispielsweise weil es auch schon Einigungen auf der Sachbearbeiterebene gab, auf einmal kommt aber ein Bereichsleiter oder Abteilungsleiter in die Schlussbesprechung, der den ganzen Prüfungsfeststellungen auf einmal widerspricht, die vorher eigentlich schon mit dem Bereich abgesprochen wurden, dann ist es zum Teil schwer, diese vorbereitenden Tätigkeiten durchzuführen, weil man gar nicht damit rechnet. Generell kann man sagen, dass sich Prüfer oft selbst erstmal hinterfragen, die eigenen Feststellungen, die eigenen Maßnahmen. Stimmt das eigentlich, was wir hier festgestellt haben? Stimmen die daraus abgeleiteten Maßnahmen? Helfen die, diese Prüfungsfeststellung abzustellen, bevor sie in so eine Verhandlung gehen? Sie beraten sich oft auch noch mit Kollegen oder sprechen nochmals mit dem Geprüften dabei. Sie setzen sich auch ganz konkrete Verhandlungsziele, was wollen Sie erreichen, aber auch Grenzen. Also wo haben wir vielleicht einen Spielraum nachzugeben, aber wo können wir auch nicht weitergehen? Das kann dann zum Beispiel den Umsetzungszeitraum betreffen, dass man sagt, ja, hier haben wir Flexibilität. Was häufig gemacht wird, das ist das nächste Argument bei Formulierungen im Prüfungsbericht, dem Geprüften entgegenzukommen, dass es gesichtswahrende Formulierungen gibt, dass man versucht, nicht die Schuld zuzuweisen, sondern Formulierungen zu finden, die möglichst neutral sind. Aber auch sich auf konkrete Gegenargumente des Geprüften vorzubereiten. Das heißt, ich bereite mich nicht vor auf meine eigenen Argumente nur, was möchte ich jetzt alles anführen, sondern die Perspektive zu wechseln und zu überlegen, was kann denn die Gegenseite oder mein Revisionspartner alles anführen und wie kann ich dem begegnen. Das sind jetzt Beispiele von Tätigkeiten, die ich gefunden habe, die ich eher als vorbereitend bezeichnen würde, weil man das macht, bevor man eigentlich in die Interaktion geht.
Ja, das kenne ich auch alles.
Und in den Interaktionen selbst, da habe ich die Strategien, das, was mir beschrieben wurde, also es wurde ja oft nicht als Strategie bezeichnet, sondern das Vorgehen eigentlich unterteilen in wertschöpfende Strategien und wertbeanspruchende Strategien, wobei man die wertschöpfenden Strategien auch als integrative Verhandlungsstrategien bezeichnen kann. Die sind häufig dadurch gekennzeichnet, dass es flexible Handlungsabläufe gibt und im besten Fall das Ganze zu Win-Win-Situationen, Win-Win-Ergebnissen führen kann, während die wertbeanspruchenden Strategien oder distributiven Strategien eher welche sind, die für starre Handlungsabläufe stehen, im Zweifel eine Konflikteskalation und dann zu Win-Lose- oder Lose-Lose-Ergebnissen führen kann. Und bei den wertschöpfenden Strategien, da habe ich gefunden, dass Prüfer häufig versuchen, auch erstmal durch Vorgespräche Vertrauen beim Geprüften zu schaffen. In die Fähigkeiten des Prüfers, aber auch in den Ablauf, beziehungsweise wenn erstmal was gefunden wurde, dass man das nicht gleich in der größeren Runde bespricht, sondern in einzelnen Vorgesprächen mit den beteiligten Personen, insbesondere wenn es auch im schlechtesten Fall persönliche Konsequenzen für diese Person haben kann. Dass man versucht, das erstmal in einem kleineren Rahmen zu klären vorab, bevor man das in einer größeren Runde bespricht. Sehr, sehr häufig ist eine integrative Strategie, Formulierungen im Prüfungsbericht abzuändern, ohne die eigentlichen Prüfungsfeststellungen und Maßnahmen zu ändern. Also man hält an sich an den Prüfungsfeststellungen und den Maßnahmen fest, aber schafft es durch eine Umformulierung im Prüfungsbericht, die Zustimmung des Geprüften zu erreichen. Das kann beispielsweise sein, dass auch zusätzlich Sachen aufgenommen werden wie Gründe, warum das Ganze in dem Bereich nicht so läuft, wie es vielleicht laufen sollte. Wie es letztlich zu den Prüfungsfeststellungen gekommen ist. Was sind die Ursachen dafür? Und das war in einem Interview besonders plakativ dargestellt, dass es häufig eben nicht so ist, dass die Geprüften Fehler begehen wollen, sondern die sind überarbeitet. Es laufen vielleicht gerade Projekte im Unternehmen, die zum Teil sogar gegeneinander arbeiten. auch wenn es oft von den Prüfern als Vorwand genommen wurde, dass Bereiche aber ressourcenmäßig von der Personalsituation nicht so aufgestellt sind, dass sie das tatsächlich erreichen können oder beziehungsweise so überlastet sind, dass das halt zu Fehlern führt. Und alleine, dass das mit in den Bericht aufgenommen wird, führt zur Akzeptanz dieses Prüfungsbericht und der Prüfungsfeststellung und zur Unterschrift unter dem Prüfungsbericht, ohne dass die Ergebnisse oder Maßnahmen erstmal abgeändert werden.
Und das finde ich so wichtig, weil ich ja der Meinung bin, ab der zweiten und dritten Kategorie ist der Kontext höchst relevant. Also wenn das Unternehmen sehr schnell wächst oder Mitarbeiter abbaut oder in irgendwelchen wirtschaftlichen Schwierigkeiten kommt oder Kosten auf einmal gespart werden müssen, dann führt das wahrscheinlich zu größeren Herausforderungen in den einzelnen Einheiten oder bei den Prozessen oder sonst was. Oder jemand ist dauerkrank geworden, also einer Corona, dann irgendeine Frau schwanger und nicht da und dann müsste das irgendwie so über die Bühne gebracht werden, wohl wissend, ja, wir würden es gerne mit IKS machen, aber in der Situation waren wir froh, dass wir es überhaupt hinbekommen haben. Also solche Rahmenbedingungen können da unheimlich reinspielen. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass man das im Bericht den Kontext darstellen sollte, unbedingt, weil das erklärt nämlich die Feststellung und Maßnahmen. Also diese reine Negativberichterstattung, das ist mein Thema, das sind die Feststellungen und Maßnahmen, kann man machen, wenn es sich um diese erste Kategorie der Schwarz-Weiß-Feststellungen handelt. Bei allem anderen gehen die Revisionspartner meiner Erfahrung nach auch zu Recht die Wände hoch, weil man den Kontext darstellen muss. Wie will man denn die Angemessenheit von irgendeinem Prozess beurteilen, wenn man den Kontext dazu nicht darstellt?
Die nächste Stufe da wäre, dass man sogar positive Ergebnisse der Prüfung festhält im Prüfungsbericht. Das gab es auch, also weil eine Prüfung sich natürlich dann eben auf die negativen Aspekte stürzt und im Bericht auch darstellt. Aber es gab halt auch Interviewpartner, die gesagt haben, dass sie auch dann explizit mal die positiven Prüfungsergebnisse mit darstellen, damit es halt nicht nur negativ wirkt, auch wenn der Großteil im Prüfungsbericht natürlich negative Berichterstattung tendenziell ist. Gleichzeitig gibt es aber auch als Anreiz für diese Darstellung im Prüfungsbericht die Strategie, dass man den Geprüften schon überzeugt, während der Prüfung erste Maßnahmen umzusetzen. Und dann kann man nämlich im Prüfungsbericht formulieren, das und das haben wir gefunden, erste Umsetzungen wurden bereits veranlasst. Das wirkt halt ganz anders und auch beim Geprüften, was halt noch mehr die Bereitschaft erhöht, diesem Prüfungsbericht zuzustimmen. Und gleichzeitig hat die Revision damit sogar ein Mittel, dass die Maßnahmenumsetzung schon beginnt und nicht erst in 3-4 Wochen, sondern sofort. Also das wurde auch mehrmals in den Interviews erwähnt, dass das eine Strategie ist, die häufiger genutzt wird. Und dann das, was wir auch schon besprochen hatten, was Sie angesprochen hatten, dass es ein Mitspracherecht bei der Maßnahmenformulierung gibt. Also dass Prüfer zum Teil eigene Ideen auch schon entwickeln, welche Maßnahmen geeignet sind, manchmal aber auch komplett ohne Vorstellung, aber ohne formulierte Maßnahmen in so eine Besprechung reingehen und das mit dem Geprüften gemeinsam entwickeln, um einfach eine höhere Akzeptanz letztlich der Maßnahmen zu bekommen. Und einzelne Interviewer hatten auch gesagt, ja, ich könnte jetzt was formulieren, aber oft kommt der geprüfte Bereich mit viel besseren Ideen, wie man das umsetzen kann, als ich mir jetzt ausdenken könnte. Und am Ende haben die noch eine höhere Akzeptanz.
Kann ich nur bestätigen, ja.
Dann ist es zum Teil so gewesen, dass bestimmte Maßnahmen dazu führten, dass ein Bereich anderen Bereichen im Unternehmen ebenfalls Vorgaben machen muss, weil das halt die Auswirkung der Prüfung nicht nur diesen Bereich betrifft, sondern auch andere. Und da hat es auch geholfen, dass diese Bereiche sich einerseits dann gewehrt haben, anderen Bereichen Vorgaben zu machen, weil sie sich gescheut haben, da in Konflikt zu gehen mit anderen Unternehmensbereichen. Und da hat es zum Teil geholfen, dass man explizit die interne Revision für diese Umsetzung verantwortlich machen kann. Also dass die Bereiche sagen, ja, ich möchte euch das gar nicht als Vorgabe machen, dass ihr mir jetzt zusätzlich Informationen bereitstellen müsst, was wieder Aufwand auf eurer Seite verursacht, sondern die interne Revision zwingt mich, ich will es zwar auch nicht machen, aber das ist jetzt halt eine Vorgabe, wir müssen das jetzt umsetzen. Und alleine dieses Verantwortlichmachen hat dann dazu geführt, dass die Bereiche dieser Maßnahmenumsetzung zugestimmt haben, weil sie das halt die Verantwortung jemand anderem quasi zuschieben konnten und nicht selbst quasi den schwarzen Peter spielen mussten.
Ja, das mache ich bei den konfliktscheuen Revisionspartnern auch gerne. Also mir kommt jetzt gerade ein Kollege in den Sinn, der nicht gerne etwas eskaliert. Also der sagt, da ist was nicht in Ordnung und das interessiert die anderen aber nicht. Und im Prinzip bräuchte er einen guten Eskalationsprozess und er scheut sich so davor, aus welchen Gründen auch immer, es zu eskalieren.
Ja.
Es gibt ja noch eine Ebene drüber, aber irgendwie das macht er nicht, dass er die nutzen würde. Und gerade bei solchen sehr konfliktscheuen Leuten schreibe ich das dann extra rein. Also das wird natürlich auch besprochen, aber dann sage ich auch, nee, und dann schreiben wir jetzt hier noch den Eskalationsprozess rein. Also ansprechen plus eskalieren. Wird Ihnen wahrscheinlich auch nicht gefallen, aber ja, vielleicht hilft's. Also es ist meine Hoffnung, dass es hilft, wenn er sagen kann, ja, ich würde es ja nicht eskalieren wollen, aber die Revision zwingt mich dazu.
Das war jetzt bis jetzt die Beschreibung der integrativen Strategien, also dass es möglichst auch zu Win-Win-Situationen, Win-Win-Ergebnissen kommen kann. Jetzt ist es aber nicht so, dass man nur diese integrativen Strategien nutzt, sondern auch diese distributiven. Das heißt, vor allen Dingen auch mal auf dem eigenen Standpunkt besteht. Im weitesten Sinne auch dem Geprüften droht, dass er jetzt mal nachgeben muss oder ein Einsehen haben muss, weil es sonst kein Ergebnis geben wird. Und wie machen das die Revisoren? Also in den Interviews war es, dass insbesondere dann die Risiken für das Unternehmen hervorgehoben werden, für den Bereich ganz konkret beschrieben wurde, wenn wir jetzt hier nichts ändern würden, dann besteht das und das Risiko und das können wir halt nicht mittragen. Also das muss abgestellt werden. Und häufig wird es kombiniert dann, dass auch ganz konkrete Fehler beschrieben und benannt werden, die man in der Prüfung gefunden hat. Also nicht auf so einer allgemeinen Ebene, sondern ganz konkret an Beispielen gezeigt wurde, das und das läuft hier schief. Wir haben hier das gefunden, das kann im schlimmsten Fall dazu führen. Also nicht auf so einer allgemeinen Ebene, sondern ganz konkret. Und dass dann auch, wenn die Formulierungen für Maßnahmen noch nicht vorformuliert sind, dass man das gemeinsam ein Ergebnis findet, dass sie dann im Prüfungsbericht aber möglichst präzise formuliert werden, dass genau gezeigt wird, wer hat wann was zu tun, damit es letztlich im Follow-up auch nachgeprüft werden kann. Weil das wurde auch beschrieben, wird das hier zu allgemein formuliert, dann hat man das Problem, dass der geprüfte Bereich am Ende etwas macht, was überhaupt nicht geeignet ist, diese Feststellung abzustellen oder nicht der eigentlichen Idee des Prüfers entspricht. Und dann wird wieder darüber diskutiert. Das gefällt dann dem geprüften Bereich nicht, wenn der da wieder ran muss. Der Prüfer hat letztlich sein Ziel nicht erreicht. Also da ist es oft so gewesen, dass gesagt wird, nee, also wenn wir uns festgelegt haben, dann wird es aber auch möglichst präzise formuliert.
Ja, deswegen bin ich so ein Fan davon, dass der Revisionspartner sozusagen seine Maßnahme selbst miterarbeitet und wir uns dann auf diese Formulierung einigen, weil dann habe ich dieses, ach, ich erledige es jetzt mal auf eine andere Art und Weise, das fällt dann weg.
Genau. Und eine andere Strategie noch ist auch die Führungsebene, im Zweifel den Vorstand schon vorab über Ergebnisse zu informieren, teilweise schon bevor es in die Schlussbesprechung geht. Einerseits, weil es in einem Vorstandsressort extreme Auswirkungen haben kann. Andererseits, also dass die vorab informiert sind und nicht überrascht werden von Prüfungsberichten. Das war die eine Position. Und das andere ist, dass es halt Unternehmen gab, Unternehmenskulturen, wo die Revision nicht so gut angesehen war, beziehungsweise einzelne Bereiche meinten, sie könnten, wenn sie zur Führungsebene gehen und sich über die Revision und die Prüfung beschweren, Druck auf die Revision ausüben, die Prüfung fallen zu lassen oder Prüfungsergebnisse abzuändern. Und um denen vorzukommen, ist es so, dass teilweise auch deswegen strategisch die Führungsebene vorab informiert wird, dass man quasi als Revision als erstes erstmal den Kontext darstellt, wie ist es überhaupt dazu gekommen, bevor das der geprüfte Bereich machen kann. Also auch so als Präventivfunktion, bevor jemand anderes vielleicht dann versucht, da den Vorstand zu beeinflussen.
Ja, man kann ja auch vielleicht so diese Sichtweise des Vorstands eruieren, weil was mir häufig über den Weg läuft, das ist dieser vorauseilende Gehorsam, dass einige Leute denken, ah, der Vorstand will doch bestimmt so und so, also mache ich das jetzt. Und der Vorstand wird gar nicht vor die Wahl gestellt oder es wird gar nicht mit ihm besprochen, sondern es wird einfach so mal gemacht. Und da ist es nicht schlecht, auch mal mit dem Vorstand zu reden, ob das überhaupt in seinem Sinn ist.
Ja, und das letzte Instrument, das ist dann das, was wir ganz am Anfang besprochen hatten, nämlich wenn es eigentlich gar nichts hilft, dann könnte man ja immer noch die Gegenstellungnahme des Geprüften mit in den Prüfungsbericht aufnehmen. Da würde man sagen, ja, in dem Fall wäre ja die Verhandlung schon gescheitert. Ich habe das als explizit als Strategie genommen, als distributive Strategie. Das ist quasi so die letzte Drohung im weitesten Sinne, so könnte man es verstehen. Wenn der Geprüfte jetzt nicht nachgibt, dann geht das halt in den Prüfungsbericht rein und der wird dann aber kommuniziert bis zum Vorstand. Und da haben dann viele Geprüften auch nochmal gesehen, dann stimme ich dem jetzt doch zu. Ob das letztlich dann dazu führt, dass die Maßnahmen so umgesetzt werden wie besprochen und man wirklich ein Verständnis in diesem Bereich geschaffen hat, das sei mal dahingestellt. Aber das ist halt so diese letzte Strategie, die Prüfer noch nutzen können, wenn sie das androhen, die meinten das in den meisten Fällen, so wie ich das verstanden hatte, aber auch ernst, dass die Geprüften dann aber doch nochmal nachgegeben haben.
Ja, das ist sozusagen diese einig, dass man sich nicht einig ist, Variante über den Dissens, dass wir sagen, nee, wir bleiben bei unserer Meinung, wenn Sie eine andere Meinung haben, dann entscheidet eben der Vorstand darüber.
Genau. Wobei ich da auch sagen muss, da muss man auch aufpassen, ob dieses Instrument wirklich so auch immer genutzt werden kann, weil ich hatte das in einem Interview ganz explizit, dass da auch gesagt wurde, ja, da gibt es aber dann auch Vorstände, die sagen, ihr seid die Experten, ihr müsst euch einigen, ich kann euch jetzt nicht sagen, wie hier entschieden wird und es wieder zurückverweist an den Prüfer und diesen geprüften Bereich. Und dann hat man natürlich auch ein Problem, weil dann gibt es dieses Instrument nicht mehr und da kann die Revision auch Ansehen bzw. Macht verlieren, gegenüber dem geprüften Bereich, weil die ja wissen, wir müssen uns jetzt einigen, wir können das nicht nochmal hoch eskalieren zum Vorstand. Und deswegen ist es auch oft wahrscheinlich nicht das erste Mittel der Wahl, diese Gegendarstellung in den Prüfungsbericht aufzunehmen.
Das stimmt, ja. Man hat es einfach sehr wenig in der Hand, was dann passiert. Da kann alles passieren.
Genau, also es ist einfach nicht abzusehen. Und deswegen kann diese Führungsebene vorab zu informieren, dieses Vorfühlen, wie Sie es genannt haben, auch zum Teil nicht schaden, weil man dann auch schon mal so vorfühlen kann, ja, welche Sichtweise besteht denn hier eigentlich bezüglich dieser Feststellungen. Ja, die ganzen Strategien, die ich jetzt hier beschrieben habe, das kam aus den Interviews, ohne dass ich bis zu diesem Zeitpunkt jemals das Wort Verhandlung erwähnt hatte. Und ich hatte am Ende der Interviews die Interviewten gefragt, ob ihnen denn bewusst war, dass das, was Sie mir jetzt beschrieben haben, in der Literatur unter dem Schlagwort Verhandlung läuft. Und es war, ich sag mal, einem Drittel bewusst, zwei Drittel war es nicht bewusst. Das heißt, auch wenn die meisten nicht wissen, dass sie verhandeln, wenden sie Strategien und Taktiken an, die in der Verhandlung durchaus üblich sind. Und mein Fazit wäre, dass es im besten Fall dazu führen könnte, wenn man interne Revisoren schult in der Verhandlungsführung, dass dem bewusster wird, dass diese Interaktion mit den geprüften Bereichen als Verhandlung interpretiert werden könnten, im besten Fall auch die Qualität der internen Revision verbessern kann. Wenn einem noch bewusster wird, das sind jetzt Verhandlungen, wie kann ich den geprüften Bereich überzeugen, letztlich einen Mehrwert für das Unternehmen schaffen, indem ich die überzeuge. Das wäre quasi so das Fazit, was ich für die Praxis hier am ehesten ziehen würde. Ja, also es ist letztlich ja so, dass es auch, wenn man sich die unterschiedlichen Qualitätskomponenten von interner Revision anguckt, dann ist es ja nicht nur der Prüfungsbericht, sondern wir hatten ja gesagt, es ist letztlich ein Mehrwert zu schaffen. Diese Verhandlungen laufen aber häufig schon oder beginnen häufig schon im eigentlichen Prüfungsprozess, nicht nur in der Schlussbesprechung. Das heißt, die Art, wie im Prüfungsprozess mit interagiert wird, kann durch Verhandlungen beeinflusst werden. Das Ergebnis, der Prüfungsbericht, die Empfehlungen, die Feststellungen, die formuliert werden, sind auch Teil dieses Verhandlungsergebnisses. Also auch das wird durch Verhandlungen beeinflusst. Und letztlich, ob wir dadurch einen Mehrwert schaffen für das Unternehmen, was in der Literatur gesagt wird, vor allen Dingen die Komponente ist, auf die beispielsweise der Vorstand schaut, den interessiert weniger der Prüfungsprozess als auch der Prüfungsbericht an sich und was da drin steht, sondern hat die interne Revision für mich als Unternehmen Mehrwert geschaffen. Dass das durch diese Verhandlungen beeinflusst wird, also von dem Prüfungsprozess über das Prüfungsergebnis im Sinne des Prüfungsberichts bis hin zu, haben wir eine Mehrwert geschaffen, sind alles Komponenten, die durch diese Verhandlungen beeinflusst werden und einen großen Teil des Revisionsprozesses beeinflussen können.
Und ich finde das jetzt sehr, sehr interessant, weil ich natürlich selbst diese Schulungen gebe für interne Revisoren und sage, ja, Mensch, das kann man besser machen, da könnt ihr mehr rausholen. Jetzt ist es ja so, dass wahrscheinlich in der klassischen Verhandlungsliteratur, keine Ahnung, da geht es um Geld, das kann man zählen, messen, wiegen. Aber dieser Mehrwert der internen Revision, der jetzt hier über bessere Verhandlungen zum Tragen kommen würde, der wäre ja gar nicht so leicht zu zählen, messen, wiegen. Das wäre ja eine stark qualitative Komponente, also nicht in Euros wahrscheinlich umzurechnen. Was sagt da die Forschung dazu?
Also die Forschung direkt halt zur internen Revision, da gibt es ja eben wenig zu. Aber das Problem, wie misst man eigentlich Qualität der internen Revision, das ist hier der Teil, das ist halt ein großes Problem. Und auch da gibt es jetzt erst seit kurzem neuere Aspekte, die da, ich sag mal, einen ganzheitlicheren Ansatz verfolgen. Das war eine Interviewstudie, die jetzt unterschiedliche Adressaten der Revision, Stakeholder von Revisionsergebnissen mal interviewt hat und geguckt hat, auf was für Qualitätskomponenten legen die eigentlich Wert. Und da hat man zum Beispiel gezeigt, dass Revisoren selbst, also es waren dann Leiter der Revision, eher auf den Prüfungsprozess und das Prüfungsergebnis im Sinne von dem Prüfungsbericht achten, dass der deren qualitativen Standards entspricht, der Vorstand aber eher auf diesen Mehrwert achtet. Dann wurden noch andere Stakeholder interviewt und man hat halt gezeigt, dass wenn man diesen ganzen Prüfungsprozess nimmt, von Inputfaktoren, also haben wir genug die Ausstattung, der eigentliche Prüfungsprozess, das Ergebnis im Sinne von Prüfungsbericht und diesen Mehrwert schaffen, dass unterschiedliche Stakeholder auf unterschiedliche Komponenten dieses Prozesses achten, was sie mit Qualität gleichsetzen. Das heißt, es gibt nicht das eine Qualitätsverständnis von interner Revision, sondern es gibt mehrere und die unterscheiden sich. Und dann ist es eben genau das Problem, wenn man dann miteinander verhandelt und miteinander spricht, auf was legt man denn jetzt hier eigentlich Wert und wovon redet eigentlich der andere? Und im schlechtesten Fall gibt es auch noch Zielkonflikte, dass man vielleicht diese unterschiedlichen Komponenten nicht alle maximieren kann.
Ja, vielen Dank für diese Forschungsergebnisse. Also das gibt ja wieder wahrscheinlich Anlass für weitere Forschungen. Ich freue mich drauf. Ich würde jetzt zu meinen Abschlussfragen kommen. Wie wichtig ist Ihrer Meinung nach der Kommunikationsaspekt in einer internen Revision? Gerne auch vor dem Hintergrund Ihrer Forschung.
Ja, also vor dem Hintergrund würde ich das natürlich sehen und ich würde sagen, das ist riesig. Das ist also ein Großteil der Überzeugungsarbeit, die geleistet werden muss, was laut der Definition der internen Revision diesen Mehrwert zu schaffen, kann ohne Kommunikation meiner Meinung nach nicht stattfinden. Und da meine ich dann sowohl schriftliche als auch die mündliche Kommunikation. Und Verhandlungen sind halt ein Instrument auch der Kommunikation. Also wenn Kommunikation der Überbegriff ist, dann ist Konfliktanhabung, Verhandlungen, das verstehe ich alles darunter. Das hat einen sehr großen Einfluss.
Wann ist eine interne Revision souverän oder agiert sie souverän?
Ja, formal natürlich, wenn sie nicht weisungsgebunden ist. Also wenn sie agieren kann, ohne auf Einflüsse Dritter von außen unberechtigterweise reagieren zu müssen. Ja, genug finanzielle Ausstattung hat, also dass sie ihre Aufgaben tatsächlich auch wahrnehmen kann.
Wie wichtig ist die Kollegialität einer internen Revision?
Da kann ich mich dann auch nur auf die Interviews beziehen, weil ich ja selber wenig praktische Erfahrung habe. Aber wenn die Revision aus mehr als einer Person besteht, was es ja auch gibt, wurde häufig genannt, dass es auch Vorbesprechungen gibt innerhalb eines Revisionsteams, dass sich ausgetauscht wurde. Und gerade bei Finanzinstitutionen, wo es typischerweise ja so ist, dass Revisionen größer sind, dass auch die Revisoren, die in bestimmten Prüfungen nicht mitprüfen, sondern die Kollegen prüfen, dass die aber auch informiert werden, wenn es besonders heikle Prüfungen gibt, dass zum Beispiel es nicht vorkommen kann, dass ein Prüfer im Fahrstuhl einen Vorstand trifft oder höhere Management-Ebene und die fragen, ja, was ist denn bei euch da in dem und dem Bereich los und der Prüfer von nichts weiß, weil es auch nicht besonders gut wirkt. Also diesen Austausch unter den Kollegen, das halte ich auch für wichtig. Also das wurde in den Interviews so erwähnt und wenn es größere Revisionen gibt, dann sehe ich das auch als ein wichtiger Bestandteil der Revision.
Wie sehen Sie dann die Kollegialität Revision zu Revisionspartner?
Da würde ich sagen, also weil es auch aus den empirischen Studien, diesen Experimenten hervorkam, dass wenn man das als Kollegialität bezeichnen möchte, dass man sympathisch oder freundlich gegenüber den Geprüften auftritt, jetzt erstmal grundsätzlich, dass es schon überzeugender wirken kann oder geprüfte Bereiche eher überzeugt und dass in vielen Fällen, also dieser in der Literatur bezeichnete frühere traditionelle Prüfungsstil, dass man so als Art Polizei in den geprüften Bereich geht und sagt, das sind unsere Feststellungen, das setzt hier um, bis dann und dann und wieder rausgeht, also Einwegkommunikation nur stattfindet, dass das äußerst schädlich ist und heutzutage die meisten eher so einen partizipativen Prüfungsstil nutzen. Das heißt, also die Prüfungspartner, die Revisionspartner explizit einbezieht in die Prüfung, Beispiel bei der Maßnahmenformulierung, dass das zu besseren Ergebnissen führt.
Wann ist eine interne Revision wirksam, Ihrer Meinung nach?
Ja, also ich würde sagen, was heißt wirksam? Eher, wenn sie die sich selbst gesetzten Ziele erreichen kann.
Wie sieht die interne Revision in 10 Jahren aus?
Also gerade, weil ich ja auf diesen Teil der Kommunikation der Verhandlungen eingehe, jetzt aber auch höre, dass es halt häufig Prüfungen gibt, die aus dem Homeoffice quasi remote erledigt werden können, hoffe ich, dass dieser Kommunikationsaspekt dabei nicht zu kurz kommt und dass nicht zu viel auf die Technik, das ist jetzt sehr, sehr pauschal, gebaut wird. Also dass es noch diesen Austausch gibt, diese Möglichkeit, auch Geprüfte von Prüfungsergebnissen überzeugen zu können. Das ist mehr eine Hoffnung als ein wirklicher Blick in die Zukunft. Ja, also das ist das, was ich dazu sagen kann.
Okay, welche Kompetenzen und Fähigkeiten benötigen denn Revisoren in der Zukunft?
Ja, aus meiner Ausbildung heraus und was Herr Professor Richter uns damals immer beigebracht hat, ist, dass man versucht, Generalisten auszubilden. Also ich glaube, die Fähigkeiten, also flexibel zu denken, analytisch zu denken, sich in Probleme reinzudenken, weil Revisoren ja häufig auch mit Problemen konfrontiert sind, die neuartig sind, schlecht strukturierbar. Erstmal, dass man sagen kann, jetzt auch die Prüfung hatte ich schon, jetzt wende ich Schema F wieder an, sondern sich in die individuellen Probleme einer Prüfung eindenken zu können, dass wenn man diese Fähigkeiten hat, dass man dann auch gerüstet ist, sich zukünftigen Herausforderungen zu stellen.
Super. Welche Wünsche haben Sie denn für die interne Revision?
Also vor allen Dingen aus der Sicht der Forschung wurde das immer sehr stiefmütterlich gehandhabt und die interne Revision auch von Revisionsstandards, die es gibt, Zusammenarbeit, externe, interne Revision, inwieweit kann die externe Revision denn auf Ergebnisse der internen Revision bauen, dass man versteht, welchen Mehrwert die interne Revision selbstständig für sich, für ein Unternehmen leisten kann und nicht nur als Mehrwert für eine externe Prüfung und dass die interne Revision, auch wenn sie innerhalb des Unternehmens ist und häufig argumentiert wird, da gibt es ja Unabhängigkeitsprobleme, man ist ja doch Teil des Unternehmens, was eigentlich eine interne Revision tatsächlich leisten kann, weil ich glaube, das wird in der Forschung und auch vielleicht in der Politik noch unterschätzt. Also das Marketing der internen Revision, was sie tatsächlich leisten kann, dass dieser Mehrwert einem breiteren Publikum deutlich wird.
Wow, vielen, vielen Dank. Was für tolle Schlussworte und was für ein schöner Wunsch. Dem schließe ich mich natürlich an. Vielen Dank, Herr Dr. Kirchner, für dieses Interview.
Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
Ja, sehr gerne. Also dann, bis bald. Ich bin gespannt, wohin es Sie verschlägt, ob Sie weiter forschen werden oder wie auch immer. Und ja, lassen Sie es mich wissen, wie es bei Ihnen weitergeht. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.